Ja, beginnen wir bitte damit, dass wir uns zunächst 2 Minuten auf uns besinnen, zu uns kommen. Wäre ganz gut dafür, die Teetassen aus der Hand zu legen, sich einfach mal für einen Moment auszurichten. Das ist immer ganz gut und hilfreich dazu, die Wirbelsäule zu strecken, den Nacken zu strecken, die Schultern ein wenig zurückzunehmen, sodass man offen aufrecht sitzt und frei atmen kann. Wir haben jetzt hier die Gelegenheit, dass wir für einen Augenblick die Augen schließen, ganz zu uns zu kommen. All das, was bisher gewesen ist, beiseite zu stellen. Es ist abgeschlossen. Und wir bringen uns jetzt in diesen Moment. Und wir geben uns innerlich die Erlaubnis, ganz hier zu sein. Hier in diesem Raum. Wir verbinden uns mit unserem Körper, spüren, wie der Körper sitzt, spüren die Haltung. Vielleicht spüren wir die Kleidung auf der Haut. Und falls es jetzt noch Spannungen geben sollte, zum Beispiel in den Schultern, haben wir die Gelegenheit, sie loszulassen. Ganz einfach aufrecht und da zu sitzen. Und so können wir jetzt zu unserem Atem kommen. Wir sind uns des Ein- und Ausatmens bewusst. So wie es jetzt ist. Der ganz natürliche Atem, so wie er jetzt ist. Wir sind nichts anderes als Zeuge, als Beobachter, wie der Atem ein- und ausfließt. Und nun können wir uns unserem Geist zuwenden. Vielleicht hat er sich schon ein wenig beruhigt, ist klarer geworden. Wenn nicht, geben wir uns die Möglichkeit jetzt, den Geist zu klären, alle Gedanken, Gefühle loszulassen. Den Geist zu weiten und zu öffnen. Ganz einfach, schlicht, ganz bewusst da zu sein. Mit einem offenen und großen Geist. Und in diesem Zustand des offenen, großen Daseins, der Stille und des Zentriertseins, verweilen wir jetzt noch für 1 Minute und hören dann die 3 Töne geglaubt. Guten Morgen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Und danke für die kleine Liebe. Es ist, wie ihr sicherlich gemerkt habt, eine sehr einfache Liebe. Nichts Kompliziertes. Und die dauert auch gar nicht lang für diejenigen, die es immer eilig haben. Man kann sie überall machen. Man muss also nicht erst nach Kommunen fahren und auf den Samstag warten. Man kann sich kurz am Computer zurücklehnen. Man kann irgendwann im Restaurant beginnt, ganz kurz, alles ablegen. Man kann an der Bushaltestelle stehen. Überall haben wir die Chance, ganz kurz zu uns zu kommen. Und das ist die wichtigste Übung, die es gibt überhaupt. Ihr könnt lange Sutren lernen und Buddhismus studieren. Wenn ihr diese Übung nicht täglich mehrfach macht, dann kann sich nichts verfestigen. Der Geist ist nicht da. Der ist nicht wach, der ist nicht klar. Und wir tun Dinge wie üblich, nebenbei. Ganz schnell bekommt nicht die Tiefe. Und wir müssen auch nicht in einem Kloster leben, das den ganzen Tag tut. Homöopathische Dosen, wie ihr wisst, wirken Wunder. Und nehmt euch die Zeit. Das ist die spirituelle Zigarettenpause. Wie oft haben wir Zeit für irgendwelche anderen Dinge? Und das Wichtigste ist das, was ich tue, was ich allen immer wieder ans Herz lege, ist mehrfach am Tag einfach nicht nur still werden, darum geht es mir nicht, sondern still wach. Ganz offen, ganz wach, mit einem großen Geist, der einfach in dem Moment da ist, in dem, was da ist. Und wenn ein Lastwagen vorbeifährt, ein Kind schreit, eine Kuh blökt, und irgendwas runterfällt, ich bin einfach da damit. Ich springe nicht auf, ich laufe nicht hin. In diesem Moment habe ich die Freiheit, einfach in diesem Augenblick des Universums zu sitzen. Ich werde nicht gebraucht. Das nicht mehr. Aber dieses Nicht-Brauchen heißt, ich bin da, ich stehe mittendrin. Und wenn es dann notwendig ist, kann ich gehen, kann was tun. Die klassische Beschreibung im Asiatischen ist immer der Tiger. Diese Wildkatzen, die sitzen so aufrecht, völlig ruhig. Ihr könnt es zu Hause auch an einer Katze beobachten. Es sieht so aus, als wenn die irgendwie gar nicht so richtig da wäre, so irgendwie völlig entspannt. Und trotzdem ist sie in einer Millisekunde da. Und so ist dieses Bild, das wir dann für diesen Augenblick wenigstens noch haben sollten, ganz wach, ganz da und trotzdem entspannt. Und ihr werdet merken, das ist eine immense Übung. Wenn wir so als westliche Menschen ganz da sind und ganz wach sind, sind wir immer auch gleich verspannt. Wir starren. Wir nehmen uns was vor, die Schultern gehen hoch. Ganz da und wach zu sein und gleichzeitig doch entspannt, ist eine immense Übung. Wir brauchen diese Übung, weil sie die Grundübung ist für die Meditation. Ich kenne sehr viele Menschen, die meinen zu meditieren und meditieren auch lange, aber eigentlich sind sie nur verspannt. Sie bemühen sich, das will ich alles nicht sagen. Sie bemühen sich, konzentriert zu sein, ganz da zu sein, ganz wach zu sein. Und am besten kriegt man einen Kopfschmerz, aber keine Erleuchtung. Und so müssen wir das also immer wieder üben. Auch immer wieder hineinspüren, wie ist mein Körperzustand? Ist er wach? Ist er entspannt? Sind die Schultern lose? Ist der Nacken los? Bei uns Europäern ja die Problemzone. Ist der Rücken frei? Ja. Immer wieder üben, immer wieder testen, wo ich sitze, wo ich gehe, wo ich stehe. Immer Kontakt haben mit dem Körper. Bitte mach das als Erstes. Ich habe, genau wie Ilona, heute Morgen begonnen mit Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Damit beginne ich immer einen Vortrag. Und ich erinnere mich dabei immer daran, dass das schon zu Zeiten des Buddha üblich war. Wenn die älteren Schüler des Buddha bekannt sind, uns Shariputra und Mahamogalyana zum Beispiel, wenn die ihren Mitbrüdern und Mitschülern einen Vortrag hielten oder eine Unterweisung gaben, begannen sie genauso, liebe Freunde. Und diejenigen, die zuhörten, sagten dann laut oder auch leise, liebe Freunde, wir hören dir zu. Freund Shariputra ist also einer der Älteren, falls ihr den Namen noch nicht gehört habt. Wir sind von weit her gekommen, um in eurer Nähe zu sein. Wir wollen gern die Bedeutung eurer Worte erfahren. Bitte klärt uns auf. Wir werden eure Lehre in unserem Geist bewahren, wenn wir sie vernommen haben. Das sollte der Geist sein, der uns alle miteinander trägt, egal wer vorne sitzt. Dieses Freund und diese Willigkeit zuzuhören. Und diese tiefe Freude zuzuhören. Zu wissen, da bemüht sich jemand, das Dharma weiterzugeben. Wie geschickt und ungeschickt auch immer. Und wir sind offen und nehmen es an und sagen Danke. Wir sind bald hergekommen und wir hören gerne zu. Zur Zeit des Buddha nannten sich alle, die ihm folgten, seine Freunde. Und sie nannten sich Freunde des Dharma. Ja, auch der Buddhismus ist erst vor, ich glaube, 150 Jahren von einem Franzosen entwickelt worden. Den hat es noch nie gegeben vorher. Eigentlich gibt es gar keine Buddhisten. Es gibt eigentlich nur Freunde des Dharma. Und das Dharma heißt, das ist das, was der Buddha verkündet hat. Verkündet in dem Sinne, dass er seine Erfahrungen weitergegeben hat, dass er versucht hat, das, was er eingesehen hat, so zu formulieren, dass wir das irgendwo nachvollziehen können, erahnen können. Dann, meinst du das? Und dann hat er immer wieder korrigieren müssen, sagen, nicht ganz. Versuchen wir es nochmal. 40 Jahre lang hat er das gemacht. Freunde des Dharma, das sollten wir sein. Da sind wir Freunde. Denn wir kommen ja zusammen, weil wir etwas Gemeinsames haben. Wir kommen aus ganz verschiedenen Richtungen, Lebensstilen und Hintergründen und Berufen. Aber wir kommen zusammen als Freunde. Und wir haben eins gemeinsam, die Freude an Dharma. Das hoffe ich jedenfalls. Und das ist immer etwas, was wir uns als nächstes vor Augen halten sollten. Das muss so einen gewissen Schwerpunkt in unserem Leben haben. Es muss etwas sein, wo ich mich ab und zu mal daran erinnere. Am besten auch wieder täglich. Ihr hört schon heute, ich habe es mit dem Täglichen. Es gehört zu einem jeden spirituellen Weg, dass man sich daran erinnert, dass man sich ausrichten möchte. Ein Christ hat seine Bibel dabei, wenn er ein Christ ist, der sich in dieser Form ausrichtet auf den Weg. Ein Muslim macht seine Verbeugungen gegen Mekka am Tag, wenn er so in dieser Form sich ausrichtet. Ein Jude liest jeden Tag im Talmud. Wir müssen jetzt täglich Sutren lesen. Aber wir sollten uns wenigstens daran erinnern, dass wir eine bestimmte Ausrichtung haben, dass wir unserem Leben eine ja, vielleicht andere Ausrichtung geben wollen, als wir es bisher gemacht haben oder wie es vielleicht üblich ist. Dass wir uns auf einen geistigen Weg ausrichten. Dass die Grundlage unseres Lebens nicht nur materialistisch ist. Ich will nicht den euch oder wem auch immer irgendeinen materialistischen Gedankengang nehmen. Das geht wohl nicht ganz. Aber wir sollten nachschauen, dass es dazu noch eine gute Portion anderen Gedankengang gibt. Eine Lebensform, in der menschliche Werte im Vordergrund stehen. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo im Freundeskreis, in der Gesellschaft, im Beruf auf eine andere Form stoßen, in der eben nicht die menschlichen Werte im Vordergrund stehen, dann wissen wir, das ist nicht unser Weg. Und ich lasse mich auch davon nicht wegziehen. Und ich werde sehr oft merken, dass es gar nicht einfach ist. Nicht in die Tretmühle mit einzusteigen. Und nicht zu meinen, es geht ja auch gar nicht anders. Wie oft höre ich das? Ja, diese Gesellschaft ist nun mal so. Ja, und dann? Dann bleibt es auch so. Oder? Wenn wir das wollen, ist ja gut, aber dann können wir jetzt aufhören. Wenn wir irgendetwas in unserem Leben verändern wollen, wenn es also irgendetwas geben soll, das menschliche Werte eintreten, dann wird es manchen Bereich geben, wo wir uns neu ausrichten müssen oder genauer hingucken müssen. Und das nennt man klassischerweise im Buddhismus Zufluchten. Das ist alles. Nicht Zuflucht in Reichtum und Besitz und sinnlichen Vergnügen und Sex und wie das alles so heißt. Zuflucht heißt sich dahin hauptsächlich ausrichten. Und ich sage hauptsächlich. Ja. Ich sage nicht, das gar nicht zu tun. Sondern der Schwerpunkt muss verändert werden. Ja. Der Schwerpunkt muss sich hin verändern in ich richte mich aus danach, mich anders zu verhalten, in Liebe, im Mitgefühl, im Verstehen. Das ist mein Weg. Und wenn es immer schwierig wird im Leben, wenn ich das nicht so richtig erkenne, wie das geht, dann wird es Zeit, still zu werden. Vielleicht einen spirituellen Freund fragen. Am besten aber nichts tun. Das ist das nächste große Geheimnis eines spirituellen Lebens. Wenn man unsicher ist, was es zu tun gibt, nichts tun. Im Gegensatz zu einem materialistisch-bürgerlichen Weg. Wenn man unsicher ist, sollte man sofort was tun. Man wird sofort aufgerufen. Dann machen Sie mal endlich, Mann. Hier muss was getan werden. Und das ist immer das Falsche. Das ist immer das, was wir bisher gewohnt waren. Das ist immer die Konditionierung. Und der auszusteigen, das ist unser Weg. Das ist das, was wir heute ein wenig miterlebt haben, zu unserer großen Freude, dass es Menschen gibt, die dann auch öffentlich sagen, ich möchte das anders machen. Ich möchte in meinem Leben, so gut wie ich kann, einen anderen Schwerpunkt geben. Ich möchte mich bemühen, in bestimmten Situationen mich nicht mehr so zu verhalten, wie ich es bisher gemacht habe. Oder wie mir meine Gesellschaft sagt, wie ich mich verhalten sollte. Sondern ich werde das überprüfen. Ich werde still werden. Ich werde meinen Geist öffnen und weiten und schauen, ob es da nicht ein Stückchen Weisheit in mir gibt, das an die Dinge anders herangehen kann. Das ist das, was der Buddha versucht hat über die vielen, vielen Jahrzehnte seines Lehrens. Den Menschen zu zeigen, es gibt einen anderen Weg, dieses Leben, durch dieses Leben hindurchzugehen. Eine andere Möglichkeit, mit diesem Leben in Kontakt zu treten. Würdevoll, aufrichtig, bewusst, liebevoll. Als junger Mann, er war ja auch in einer materialistischen Gesellschaft groß geworden. Und eigentlich war sein Platz beim Regierungsviertel schon fest gebucht. Da kam er darauf, zu beobachten, dass Menschen Angst haben. Angst vor dem Tod, vor Krankheit, vor Alter. Dass sie nicht damit fertig werden, wenn sie verbunden sind mit Dingen, die sie nicht mögen. Und dass sie trauern und leiden und in Verzweiflung geraten, wenn ihnen Dinge genommen werden, an denen sie hängen. Und es gibt eine sehr berührende, erklärende Sutra vom Buddha, von dem jungen Buddha, der sagte, da gab es diesen Moment in meinem frühen Leben, wo ich mir gesagt habe, das ist nicht menschenwürdig. Das ist nicht edel. Diesem Leben gegenüber, was mir gegeben wird, Angst zu haben, davor flüchten zu wollen, verzweifelt zu sein, das ist nicht würdig. Und so ein Leben möchte ich nicht leben. Aber wenn ich mich irgendetwas tue an meinem Geist, werde ich mein Leben genauso leben wie alle anderen auch. Das war sein Ansatz. Er hat gesucht nach Möglichkeiten. Er hat sich gefragt, warum ist das bei uns so? Warum haben wir diese Angst? Warum fallen wir so schnell in Verzweiflung? Warum tun wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen? Warum gibt es da Leiden? Und das ist wieder so ein Punkt, den wir uns auch immer wieder fragen müssen. Frage ich mich dann. Dieses Hinterfragen. Das ist der Kontakt zum Dharma. Wir können ja sehr dankbar sein, dass der Buddha sich auf den Weg gemacht hat. Und hat geforscht. Hat gesucht. Und er hat etwas ganz Erstaunliches gestoßen. Es liegt in unserem Geist. Es liegt nicht, oder ich schwäche es immer wieder ab, nicht nur, nicht ausschließlich, ist das vielleicht besser, an den äußeren Bedingungen. Denn wenn dem so wäre, könnte man es ja nicht ändern, oder? Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie sehr Menschen nicht verstehen, wo Buddhas Ansatz ist. Buddha hat gesagt, dass die griffigste Formulierung seiner Botschaft. Wir haben ja zum Glück das alles gleich da. Er hat in einer Sutra, die wir in unserem Sutrabuch finden, und an vielen anderen Stellen, immer wieder darauf hingewiesen, das Einzige, was ihn interessiert, ist dieses Erleben, dieses menschliche Erleben von uns, das wir bezeichnen als Verzweiflung, als Furcht, als Angst, als Ärger, als Unzufriedenheit, ja? Lamentieren, wie schlimm die Welt ist und so. Er hatte diesen Geisteszustand, das ist für uns ja ein Erleben, hat er genannt Dukkha. Das wird leider sehr einseitig übersetzt mit Leiden. Das ist gar nicht richtig. Dukkha ist ein ganz bestimmter Erlebniszustand, den wir fast den ganzen Tag durch haben. Das englische Wort dafür gibt es uneasy. Uneasy, so. Das ist so diese ja. Das hatte ich mir so vorgestellt und ja. Man guckt zum Fenster raus und sagt, ja, was auch immer. Ja, das ist Dukkha. Dukkha ist nicht Leiden. Wartet nicht, bis das wirklich kommt, wo ihr sagt, jetzt leide ich. Es ist nicht Dukkha. Dukkha ist dieses, man nennt das all-pervasive suffering. Ja, Englisch. So eine Untergrundschwingung, die in uns fast überwiegend da ist. Vorausgesetzt, wir werden sensibel dafür. Und das hat der Buddha gesagt, das Erste, was ich euch deutlich mache, ist, da gibt es Dukkha. Aber er hat nicht gesagt, da gibt es das als universelle Größe, sondern ihr erlebt es. Es ist etwas, was zu eurer Wirklichkeit gehört. Nicht zu der Wirklichkeit, ja? Sondern zu unserer momentanen Wirklichkeit. Und nur deswegen, weil ich diesen Zustand als unangenehm erlebe, und jeder von euch erlebt ihn unangenehm. Ich habe bisher auch wirklich noch den wildesten Typ nicht erlebt, der sich über Ärger freut. Er freut sich darüber, dass er im Ärger jemand anders einen runterhaut. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber der Ärger selbst ist kein gutes Gefühl. Oder? Alles das, was ich gerade ganz kurz angesprochen habe, dieses Uneasiness, dieses Unzufriedensein, dieses Haken, dieses kurze Festhängen, ist immer ein unangenehmes Gefühl. Unzufrieden, uneasy. Das ist so klar. Können wir das nachvollziehen? Wenn wir das nicht nachvollziehen können, ist die Klappe zu Ende. Ja, das war, wo der Buddha angesetzt hat. Ja. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, das war das erste Mal in Slum Village, als Helge und ich 1992 zum ersten Juni-Retreat kamen. Und da kam zu der Tee-Meditation Teil noch selbst, denn wir waren ja nur 20 oder 30. Und Teil fragte dann so der Reihe nach, weswegen bist du hier? Und leidest du? Die meisten waren etwas berührt, dass sie nun in der Öffentlichkeit erklären sollten, sie würden leiden. Fanden sie eigentlich gar nicht so richtig, aber in Gegenwart des Meisters fiel einem schon irgendwas ein, wo man nicht mit zufrieden war. Aber ein junger Mann, ich kann mich erinnern, ein Hamburger, sagte ich, no. Teil war ganz verblüfft. Du leidest nicht. Nee, sagte ich nicht. Also, das habe ich hingekriegt. Und das kommt mir auch nicht durch. Und da konnte ich ihm natürlich in dem Moment nicht sagen, dein Stolz tut weh, oder? Deine Verhärtung tut eigentlich weh. Denn dazu braucht man schon ein bisschen Sensibilität. Ja? Dieser Kampf darum, dass ich bloß nicht leide und auch nicht zugebe, dass ich eigentlich doch so eine kleine Stelle hinten habe, die ich gerne anders hätte. Und Tai sagte ihm dann, wirst du es mit dem Dharma schwer haben. Und du wirst auch gar nicht draufkommen, solange du nicht leidest. Und ihr hört jetzt schon, ich meine nicht leiden. Ich meine Dukkha. Es gibt die Geschichte von einem, der Nachname der Glocke da, von einem thailändischen Meister, Ajahn Chah, den Namen schon mal jemand gehört, ja, ganz großer Meditationslehrer. Er hatte viele, vor allem amerikanische Studenten und Schüler. Und wurde dann eines Tages darüber geflogen nach Amerika zum sogenannten IMS, das Insight Meditation Society, in Jack Kornfield und Josef Goldstein. Es gab ein großes Retreat und in der theravadischen thailändischen Tradition ist es üblich, dass man eine Stunde sitzt, auf den Atem achtet, eine Stunde geht und auf die Füße achtet. Achtsamkeit. Eine Stunde. Jeweils sitzen gehen, das macht man 10 Stunden, also man macht das von morgens 3 bis 4. Ja. Ich habe mich immer gedrückt, ich habe mich dann um 5 Uhr langsam hochbewegt. Und man hört dann so um 10, 11 Uhr auf. Keine Mittagspause. Und dann kommt der Geist schon auf Spur. Und Ajahn Chah, das wird erzählt, immer wenn die draußen gingen für die eine Stunde, er konnte ja fast kein Englisch. Aber eines hatte er gelernt. Zu fragen. Do you suffer enough? Und er wird erzählt, ist er das ganze Retreat immer nur auf dem Rasen rumgehüpft. Und hat die Menschen gefragt, do you suffer enough? Das war seine ganze Botschaft. Aber noch einmal, ich meine nicht leiden. Ich meine Dukkha. Dieses ganz fein. Irgendjemand schlägt die Tür zu und du sagst, gib Ducker. Dein Mann kommt wie üblich zu spät nach Hause. Es ist Ducker. Ich mache uns das deswegen so klar, weil es darum geht, das möchte ich nicht mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee. Der Wunsch vielleicht schon. Aber ob das wirklich geht, über all das nicht mehr zu hängen? Ich ersetze jetzt den Ausdruck, den der Buddha für sich selbst genommen hat und sage ich. Ich habe immer nur in Hinblick auf eine Sache gesprochen, in Hinblick auf Dukkha und das Ende von Dukkha. Das ist, weswegen wir auf dem Weg sind. Und er hat 40 Jahre lang versucht zu vermitteln, wie man dieses Dukkha beenden kann. Und das ist dann für uns alle die nächste Aufgabe, täglich. Hineinzuspüren in diesen kleinen Augenblick, den wir uns Zeit nehmen. Was für einen Geisteszustand habe ich? Was für ein Erlebenszustand ist jetzt in mir? Nicht Geisteszustand im Sinne, bin ich jetzt gerade, bin auch immer müde oder so, sondern erlebe ich jetzt gerade so Gott. Und in dem Augenblick sich einmal zu fragen, würde ich das überhaupt gerne loswerden? Wer wäre ich denn ohne das? Eine Frage, die ich immer grundsätzlich jedem stelle. Und meistens kommt dann ein großes Erstaunen. Diesen Ärger gegen meinen früheren Mann, die Wut gegen meine Eltern, meine verfuschte Kindheit. Der Unfall, der mir Probleme gegeben hat. wo ich demjenigen, der den ausgeführt hat, nicht verzeihen kann. Das alles ist Dukkha, nicht wahr? Oder? Könnte ich das fallen lassen? Einfach so. Oder mich zumindest mal bemühen, es fallen zu lassen. Und eines Tages nicht mehr der Vorstellung sein, ich hätte eine verfuschte Kindheit und müsste den Rest meines Lebens daran leiden. Völlig absurd, aber es ist halt eben so. Viele hängen an diesen Dingen und lassen sie nicht los. Das ist nicht das Ende von Dukkha. Oder? Wird uns deutlich, was der Buddha eigentlich für eine Radikalkur vorschlägt. Eine ziemlich radikale Angelegenheit. Stell dir vor, du wärst ein ganz anderer. Nicht ganz. So meine ich das nicht. Christian soll so bleiben, wie er ist. Ja? Wir haben ihn alle so lieb. Aber es mag durchaus sein, dass er für sich selbst innerlich ein paar Punkte hat, wo er sagt, das ist Dukkha. Und wo er sich dann fragen muss, was für ein unterschiedlicher Christian von innen her, vom Erleben her, von der Psyche her wäre ich, wenn ich das fallen lassen würde. Ich habe einer jungen Frau mal, die fast ein Jahr lang bei uns war, immer wieder in regelmäßigen Abständen gesagt, du hast nur eine Chance, deinem Vater zu verzeihen. Ja, noch nicht mal zu verzeihen. Vergeben. Vielleicht sogar noch mehr, verstehen. Irgend so etwas in der Richtung. Und die hatte eine lange, frühe, nennt man das, sexuelle Missbrauchgeschichte mit ihrem Vater. Und als sie das erste Mal hörte, sprang sie auf und sagte, nie. Dann sagte sie, dass sie wenig Chancen hat. Und sie hat noch einem Jahr lang dann gesagt, ich weiß jetzt, weswegen du mir das immer wieder sagst. Und ich weiß auch, wie wichtig das ist. Aber ich bin immer noch nicht dazu bereit. Und das ist jetzt einige Jahre vorbei. Und sie ist immer noch fleißig in Therapien und ich weiß das nicht alles. Und ist immer noch nicht bereit, das fallen zu lassen. Das Ende von Dukkha ist ein großer Aufgabe. Und das Ende von Dukkha beginnt ganz klein. Die kleine Bemerkung von der Frau, wenn man sie noch so liebt, ist ein bisschen nervös heute, oder? Braucht Worte, die mir nicht passen. Und was mache ich denn? Ich steige ein, ne? Meistens jedenfalls. Und das nicht zu tun, das gibt mir. Innerlich gar nicht erst dieses Gefühl von Dukkha aufkommen lassen, wie schlimm, und das mir, und wie kann die, das ist ja ungehörig. Ne, das ist alles Dukkha. Bringen wir das mit? Ja? Kann ich das deutlich machen? Wie tiefgreifend das ist, wie das in kleinen Sätzen unseres Lebens da ist. Und wir merken es, ist jetzt irgendwo hier oder da, irgendwo. Ja? Die Augen verkrampfen, die Stirnfalte kommt, die Sorgenfalte. Irgendetwas in unserem Körper reagiert. Und wir achten nicht darauf. Wir nehmen es hin. Die ist es ja schuld. Wenn dem wirklich so wäre, hätte der Buddha nie vom Ende des Dukkha sprechen können. Denn das würde ja heißen, das Ende des Dukkas, das ich erlebe, liegt daran, dass du dich änderst. Merkt ihr den Trick? Und das ist das, was in unseren Partnerschaften, in den Familien passiert, was in der Gesellschaft passiert. Dukkha ist dann erledigt, wenn die Dinge so sind, wie ich sie mir vorstelle. Also äußerlich. Also liegt es an dir, an der Gesellschaft, an den Amerikanern, an Bush, an der UNO. Wir werden schon immer jemanden denken. Der Nachbar, das Kind, das hoffentlich von der Schule kommt und auf die Nerven geht. Wegen diesem Augenblick keinen Drucker zu kreieren. Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Wie das gehen muss? Nicht zu hängen, nicht zu haken, kein Vorwurf, keine Ich-Bezogenheit. Wie kann die heute zu mir so sein? Ja, ich doch auch den ganzen Tag. Alles das ist weg. Können wir uns das zumindest mal vorstellen als sozusagen eine Erlösung? Nicht gerade im christlichen Sinne, aber so im richtig normalen menschlichen Sinne. Einfach immer nur ein Leben zu leben, in dem wir da sind, wach sind, indem wir die Situation sehen, wie sie ist, in der wir nicht werten, nicht einsteigen, in der wir immer aus unserem Verstehen und unserem Herzen kommen, aber nicht duckmäuserig, da rede ich nicht von. Nicht jetzt zu sagen, ja Gottes Willen, schlag mich, hau mich, ich bin glücklich. Das habe ich nicht gesagt. Offen da. Und dem anderen auch zu sagen, das ist nicht der Ton, der hier in unserem Hause zufrieden und verständlich wird. Aber das ohne Drucker im Herzen. Könnt ihr das vorstellen? Ohne Vorwurf. Tai wurde mal gefragt in der Frage- und Antwortstunde von einem israelischen Soldaten. Helga und ich waren zu der Zeit in Flambilis zufällig. Es war eine sehr berührende Szene. Es war die Zeit, als die ersten Bombenattentäter aufkamen. Und er fragte Tai, was soll ich machen? Als Buddhist darf ich nicht töten. Aber ich komme in ein Café und sehe da, ich sehe schon, wie der am Ziehen ist. Und ich bin angestellt als Militär. Mein Volk hat mich gebeten, darauf zu achten. Hat mich gebeten, es zu schützen. Und da stehe ich dann. Ich habe den Auftrag zu schützen. Und ich soll nicht töten. Was denn? Und Tai sagte ganz klar und ganz einfach, du hast den Auftrag zu schützen. Aber du darfst nie in Hass töten. Das ist gewaltig, nicht wahr? Das verlangt einen großen Geist, der ganz einfach da ist und sagt, das ist die Situation. Und es bleibt in meinem Herzen ein tiefes Mitempfinden, Mitleid für diesen jungen Menschen, der dort steht und sich in die Luft sprengen will im Namen Allahs, verblendet ist, verwirrt, verirrt, aber es nicht weiß und bereit ist, 30, 50, 100 Leute mit in den Tod zu reißen. Ich bin irgendwie mit diesem Menschen verbunden. Ich lehne ihn nicht ab. Als Mensch. Grundsätzlich in seiner Existenz als Mensch weiß ich, das ist ein menschliches Dasein. Es gibt genug davon. Aber ich bin jetzt hier, um das zu stoppen, um das zu unterbinden. Aber ich werde es nicht tun in Hass und Ablehnung. Das ist für mich immer diese ganz, ganz große Botschaft, jetzt ganz gewaltig und jeder schluckt und sagt, das hätte ich aber nicht gedacht von Tai. Aber eigentlich ist es das hier, was Buddha gesagt hat. Es beginnt in dem Kleinen, in dem kleinen Satz, in der kleinen Geste, in dem Türenschlagen, in dem Krach des Autos draußen. Irgendjemand lässt seinen Diesel laufen.
Unverschämt, sie will.
Das alles nicht zu tun. Keine Ablehnung im Herzen. Immer nur in irgendeiner Form Verstehen und Mitgefühl. Und trotzdem dabei eine immense Klarheit. Die weiß, Das gibt es jetzt zu tun. Und das ist das Ende von Dukkha. Jeder von uns hat mal so eine Situation erlebt. Es war vielleicht, wir waren besonders gut ausgeschlafen, waren stark in unseren Kräften. Irgendwie waren wir schon seit Tagen irgendwie gut dabei. Und dann kommen wir in eine Situation, in der wir normalerweise ausgerastet werden. Ein Kollege sagt etwas, das Kind zum Schreien, immer das gleiche Theater. Jede Woche die gleiche Show. Und ich tue es nicht mehr. Ich weiß im Moment nicht warum. Im besten Fall ist es Praxis. Im schlimmsten Fall ist es Zufall. Bei uns ist es eigentlich immer Zufall. Aber sich das zu merken, dieses Erleben, eigentlich müsste ich jetzt Dukkha aufhören. Wie immer. Und aus weiß der liebe Geier, was für Gründe bleibt es Dukkha. Ihr hört das richtig, Dukkha, es fließt, ich bin einfach da. Aber dieses Fließen heißt nicht, weil die Dinge so gehen, wie ich sie mir vorstelle, sondern weil ich da bin mit der Situation. Und ich sehe vielleicht das erste Mal bei dem anderen das Leiden, seine Hilflosigkeit, seinen Automatismus. Da rastet jemand aus. Und ich, armer Idiot, bin ständig darauf eingestiegen. Kein Mensch hat mich gefragt. Die Person hat mich sogar irgendwo innerlich angeschaut und gefragt, um Gottes Willen steige ich nicht ein darauf. Ist ja schon schlimm genug, dass ich es tue. Und ich sage mir, das nicht zu tun. Dieses Erleben, und ihr habt das alle schon mal irgendwo gehabt, das ist Dukkha. Das ist frei. Da bin ich anders. Da ist Verstehen und Mitgefühl. Aber nicht in irgendeiner großreligiösen Form. Ja? Da muss ich mich nicht verbeugen, Niederwerfungen machen, solche Sachen. Nur ganz einfach. Ganz schlicht. Ganz simpel. Das ist Dukkha. Dieses damit Beisein, der Dasein, das Fließen. Verbunden mit Verstehen und Mitgefühl. Das sind die beiden, ich nenne die Erlebenszustände, Geisteszustände, ja, die Buddha aufgezeigt hat. Das war sein Ausgangspunkt. Er hat beobachtet, dass zum Menschen ursprünglich Dukkha gehört. Und das ist dann auch von Buddhisten übernommen worden als erste Wahrheit. Da ist Dukkha. Aber es wird leider missverstanden als im Sinne von existenziell. Das ist es ja nicht. Es ist eine Einstellung von uns der Realität gegenüber. Ist das verständlich, wenn ich das ausdrücke? Ja? Dukkha existiert nicht. Lasst euch das nicht von irgendjemandem erzählen. Dukkha, und so hat das mal ein amerikanischer Buddhist formuliert, Dukkha ist das Erleben unserer neurotischen Beziehung mit der Realität. Gut, ne? Wenn wir das mitkriegen, verstehen, worüber wir hinfühlen müssen, und das ist immer wieder dieses Hinlehnen, sich rüberlehnen oder zurücksetzen und still werden, dann, ah, wie hast du das jetzt wieder gemacht? Ich. Nicht, dass du schuld bist. Du hast es ausgelöst. Du hast mich in eine Situation gebracht, mit der ich bisher nicht umgehen kann. Ich betrachte dann die Situation als schwierig. Ist gar nicht gut. Die ist nicht schwierig. Die ist unbekannt. Ich habe bisher nicht gelernt. Aber ich habe immens viel Kreativität, wenn ich nicht nach vorne einsteige. Sondern wenn ich zurücktrete und sage, ja, was machen wir denn jetzt damit? Wie könnte ich denn damit jetzt so umgehen, dass Dukkha da bleibt und kein Dukkha? Das ist unser Auftrag. Und darüber hat nun der Buddha 40 Jahre gelehrt. Und damit könnt ihr euch vorstellen, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber wir müssen diese Ausrichtung finden. Das ist Zuflucht nehmen. Das ist diesen Geist ändern. aus der üblichen Sichtweise. Mein Vater hat auch schon gehauen oder so. Ja? Da auszusteigen und herumzuschwenken und zu sagen, wie hätte das der Buddha gemacht? Thay in seiner unglaublichen Güte hat mal vorgeschlagen, hab doch so einen kleinen Buddha in der Hosentasche. So einen kleinen, aus Indien. Und wenn ihr dann in die Situation kommt und ihr merkt, jetzt beginnt Dukkha, was immer das sein muss, und wenn ihr an der Kasse wartet und wieder denkt, warum können die denn nicht ein bisschen schneller sein? Hand an den Buddha. Ihn angucken und sagen, Buddha, würdest du dich auch so ärgern? Und er würde dir mit mehreren Augen knieten und sagen, also, braucht ein bisschen Praxis. Aber ich würde das anders machen. Ich würde da stehen und warten. Denn ob ich mich nun ärgere oder nicht ärgere, die Zeit bleibt die gleiche. Ja? Das ist neurotisch. Nicht wahr? Ich kann es sowieso nicht ändern, aber ich ärgere mich. Das ist neurotisch. Oder nicht? Akzeptiert? Ja. Den Begriff würden jetzt sogar Psychologen akzeptieren als neurotisch. Das ist immer wieder der Punkt. Da beginnt unsere Praxis. Die beginnt wirklich ganz, ganz vor Ort. Es ist sicherlich schön, in Achtsamkeit zum Bus zu gehen. Das alles brauchen wir, da komme ich gleich noch kurz zu. Aber was mir wichtiger ist, wie sieht der Geist aus dazwischen? Im Buddhistischen heißt es in der Postmeditationszeit, in der Zeit nach der Meditation. Ja, es gibt Menschen, die rasen zur Gehmeditation und rasen wieder zurück. Wie sieht die Zeit aus, in den vielen, vielen Stunden, in denen wir nicht meditieren? Wie sieht unser Geist aus? Das ist unsere Frage. Wir sollten täglich uns daran erinnern, dass wir das nicht mehr wollen. Nicht nur, wenn wir hier offiziell die drei Zuschriften genannt haben. Wenn sie auch noch so gestellt buddhistisch darüber kommen, ich nehme Zuflucht zum Buddha, zur Dharma, zum Sangha, niederwerfen und so. Mache ich das in jedem Augenblick? Das ist die Frage. Und wenn ich dann mal wieder im Dukkha hänge, finde ich dann den Dreh? Komme ich da nochmal wieder raus? Komme ich wenigstens hinterher darauf, wie ich es hätte anders machen sollen? Wie ich hätte anders auf die Situation reagieren sollen? Ja? Der Buddha hatte ja einen Sohn, Rahula. Und Rahula ist mit sechs oder sieben Jahren zu ihm gekommen und ist Mönch geworden. Und es gibt einige Belehrungssutren von Buddha seinem Sohn gegenüber, Rahula-Sutren, sind berührend zu lesen. Das sind Sutren, die muss man einfach lesen. Ja. Wie der Buddha mit seinem Sohn spricht. Ja, Buddha sagt, und Rahula war 7. Sagt Rahula, wenn du etwas vorhast zu tun, wenn du also eine Intention hast, heißt das, ja, eine Absicht, du möchtest irgendetwas tun, sei dir kurz darüber im Klaren und checke nach, erzeugt das Dukkha oder nicht? Kannst du jetzt schon sehen, dass das Dukkha erzeugt? Beim anderen oder bei mir? 7 war. Und der Buddha ging davon aus, dass sein Sohn Rahula wusste, was er mit Dukkha meint. Nicht nur erst, wenn er den verschwindet gemacht hat. Sondern wenn er jemanden beleidigt hat, ein abfälliges Wort gebraucht hat, was auch immer. Sodass der andere kurz hakt, dann habe ich ja Dukkha erzeugt. Ja? Oder jemand anders tut etwas mit mir, über mir entsteht Dukkha. Buddha hat dann Rahula darauf aufmerksam gemacht, du erzeugst auch Dukkha. Also pass immer auf, sei dir wachsam. Erstens, wenn du dir vornimmst, etwas zu tun, überprüf jetzt schon aus, kannst du jetzt bereits schon sehen, ob dadurch eventuell Dukkha entstehen würde. Bist also gerade dabei, in üblicher Manier irgendwo die Türen aufzureißen und zu brüllen, ja, in der hoffnungsvollen Absicht, dass jetzt Frieden dadurch entstehen würde. Da würde denn der junge Rahula sagen, das wäre ungeschickt, lieber Vater. Und dann sagte der Vater, sehr wohl gesprochen, lieber Sohn. Gut, als nächstes. Du tust es jetzt. Du hast nicht herausgefunden, dass du irgendetwas Falsches tun könntest, dass du beim anderen Dukkha erzeugen würdest. In dem Augenblick, wo du in die Handlung gehst, bleib immer dabei und prüfe. Mit jedem Schritt, den du durchführst, prüfe. Einige von euch kennen den Ausbruch von Thai, der darauf zurückzuführen ist. Selbst wenn du sicher bist, überprüfe es noch einmal. Es kommt noch zum nächsten Tag. Immer wieder dranbleiben. Und wie schnell sind wir so eingefahren in so eine Schiene? Jetzt haben wir uns das vorgenommen, jetzt hält uns kein Mensch mehr auf. Stoppen. Umdrehen. Halten. Korrigieren. Das war die zweite Anweisung. Und die dritte Anweisung, Rahula war 7, sagte der Buddha, naja, ich meine, wenn es denn dann doch passiert sein soll. Du schaust abends zurück und stellst fest, da hast du doch dich in einer Art verhalten, die beim anderen doch Dukkha erzeugt hat. Die war ungeschickt, würden wir sagen. Ja? Dann nimm dir jetzt Zeit und überprüfe, wie kannst du das anders machen, wenn es das nächste Mal kommt. Spiel die Situation nochmal durch. Und gehe in dich hinein und prüfe nach, wo hast du nicht aufgepasst? Wo hast du in den ersten beiden Schritten nicht aufgepasst? Ja? Wir müssen also immer wieder uns so beim Klaren sein, dass wir immer wieder Dukkha erzeugen werden. Soweit werden wir wahrscheinlich allesamt nicht kommen, dass wir kein Dukkha mehr erzeugen. Oder buddhistisch ausgedrückt, kein Karma mehr. Aber wir können es minimieren. Und wir haben gute Mittel in der Hand. Unseren Geist und unseren Verstand. Wir alle sind hoch ausgebildet. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Fähigkeit, zurückzutreten. Und das ist das, was ich uns am Anfang gesagt habe. Das Teilnehmer nennt das Stoppen. Wir müssen lernen, stoppen zu können. Zurücktreten zu können. Überprüfen zu können. Die Hauptlehre im Buddhismus ist Ursache und Wirkung. Das hört sich alles so fürchtlich kompliziert an. Und dabei ist es so einfach. Ich weiß, wenn ich das tue, werde ich dir dabei auf die Füße treten. Und das wird dir wehtun. Bisher habe ich es in Kauf genommen. Bisher hat es so zu meinem Lebensstil gehört. Ich war in meiner Jugend oder Jungzeit ist besser, ja? Ich sage immer so als Jungmanager in der Firma, war ich berühmt für meine sarkastischen Aussprüche. Ich konnte ganze Gesellschaften dadurch unterhalten, dass ich irgendjemand verriss. Kennt ihr das? Ja. Wenn ich heute darüber nachdenke und würde mich ernst nehmen, würde ich mich so grauslich schämen, dass ich mich erschießen würde. Aber ich war damals. Ich wusste es nicht. Und alle anderen wussten das irgendwie auch nicht. Und alle wussten es. Alle wussten es nicht gut. Keiner hat sich damit wohlgefühlt. Und jeder hat verklärt gelacht. Aber es war ein Spiel. Und darauf hat Bruder seinen Sohn schon frühzeitig hingewiesen. Zurücktreten. Nachprüfen. Und du weißt es. Du musst dir nur ein ganz klein bisschen Zeit nehmen und du weißt es. Das ist nicht gut. Du würdest das nicht gerne haben an dir. Also warum tust du? Das sind so die ersten Schritte, die uns der Buddha so in die Hand gibt. Das ist eine ganze Menge zu tun, nicht wahr? Oder? Haben wir so den Einstieg gefunden? Die sechs, die heute Morgen so diesen ersten Schritt gemacht haben, machen genau das. Nichts anderes. Sie sind aufgefordert, sie haben sich dazu bekannt und sie versuchen es, so gut wie es irgendwo geht, den Blick zu verändern. Irgendwo anders an das Leben heranzugehen. Eine andere Beziehung mit dem Leben aufzubauen. Ja? Wir haben da was von gehört, von Achtsamkeit, von Bewusstheit, von Mitgefühl, nicht so, diese Worte da. Und dann haben wir so eine Latte mitgekriegt, wo wir darauf achten müssen. Ja, wir können nicht gleich mal durchgehen. Wir haben also Hinweise bekommen, sagen, pass du auf. Sei dir darüber im Klaren, wenn du das tust, erzeugst du Dukkha. Steht da so ganz simpel oben drüber, bewusst des Leidens. Das hört sich ziemlich feuilletonistisch an. Ist aber sehr praktisch. Das ist ganz, ganz, ganz sensibel vor Ort. Bin ich mehr, stehe ich da, habe ich da den Kontakt mit. Und dann werden mir Mittel an die Hand gegeben, das zu ändern. Anders ranzugehen. Ich verstehe im Mitgefühl, in Fürsorge und Ähnliches mehr. Das ist unser Weg. Das ist die Zufluchtnahme und die Übungen, eines anderes Verhältnis mit der Realität aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt, dass das die Grundübung ist. Man braucht nichts anderes tun. Der Buddha ist immer wieder gefragt worden, vor allen Dingen von Menschen wie wir. Er nannte sie in seiner Zeit Householder. Schöner Ausdruck, ne? Householder. Menschen, die einen Familienstand haben. Menschen, die Beziehungen haben, Familien haben, Berufe haben, in dieser Welt leben. Der Ausdruck Laie stammt nicht vom Buddha. Den hätte er sicherlich nicht gebraucht. Und andere Householder. Und die Householder sind ja immer wieder zu ihm gekommen und sagten, lieber Buddha, also wir würden ja gerne so sein wie du. Aber also so mit der Familie, Frau und Kind und Beruf und so, sehen wir nicht so ganz. Was hättest du denn für einen Ratschlag? Und das habe ich euch jetzt gerade gegeben. Mehr nicht. Achte auf deinen Geist. Achte darauf, wie du mit deinem Geist mit der Realität in Verbindung gehst. Wie du damit bestimmte Geisteszustände erzeugst. Und er hat immer nur drei oder vier genannt. Klassischer Buddhismus. Jeder kann den runterleiern. Ne? Gier, Hass, Verblendung. Die drei Wurzelgifte. Es ist ziemlich real in unserem Kopf, oder? Ja. Ablehnung. Diese Bissigkeit. Haben wollen. Neediness nennt man das. Ich brauche. Und diese ganze Konfusion. Das ist das, was unser Geist normalerweise beherrscht. Meistens. Und er hat eben nichts anderes gesagt als, da könnt ihr auch drauf aufpassen. Dazu muss man nicht im Kloster leben. Dazu muss man kein Mönch sein. Das ist eure Aufgabe. Das Erste, worum ihr euch kümmern müsst, war immer Punkt Nummer 1 ist, euren Geisteszustand mitzukommen. Er hat in einer Sutra die hauptsächlich nur für Laien, die er Laien gegenüber gegeben hat, also Hausholder, noch den vierten dazu genannt. Das einzige Mal, dass ich es gefunden habe. Angst. Gier, Hass, Verblendung und Angst. Er hat gesagt, das ist eure erste Aufgabe. Euch damit auseinanderzusetzen, mitzukriegen, wie ihr die kreiert und sie minimieren. Das ist Nummer eins. Und er hat dann aufgezeigt, wie das zu minimieren ist. Und das hören wir uns jetzt gleich mal kurz an. Ist das erste angekommen? Ja. Eigentlich einfach. Nicht so dann. Ja. Hört sich gar nicht spirituell an. Oder? Ist es aber. Ist nicht einfach. Ja. Christian. Ich erzähle euch von einer Begebenheit. Zu Buddhas Zeit war vor allem in der Norden Indiens eine sehr philosophisch spirituelle aktive Region. Es gab sehr, sehr viele Philosophen und Asketen, die sich mit neuen Wegen auseinandergesetzt haben. Es war eine ganz aktive Zeit. 500 vor Christi, wird auch genannt die Achsenzeit in der Entwicklung des Menschen. Sokrates war in der Zeit geboren, Lao Tse. Die ganze Menschheit sozusagen erwachte zu einem neuen Bewusstsein. Achsenzeit. Kayaspas hat den Ausdruck gebracht. Und Buddha gehörte da rein. Aber viele andere auch, die nicht so bekannt geworden sind. Und so zogen also in der Zeit immer irgendwelche Gurus und Helfer und Weise und Nicht-Weise und wie auch immer übers Land und verkündeten ihr Heil. Verständlich. Das geht uns ja heute auch so. Wir haben noch mehr Gurus und Weise. Die kommen im Fernsehen, in Magazinen, im Radio. Jeder hat ja was anderes zu vermitteln. Ja, auf allen Gebieten. Politik und Nahrung und Kosmetik und Anti-Aging oder Aging oder wie auch immer. Überall gibt es irgendwie 50 Gurus, die uns was vermitteln und sein sollen. Und so ging es den Menschen damals auch. Und bekannt war eine Stadt im Norden Indiens, Kesaputta. Putta heißt Stadt, Kesaputta. Es war so noch ein Kreuzungspunkt. Da kamen sie alle. Alle von Norden und Süden, Osten und Westen. Und alle paar Wochen stand ein anderer Guru und vermittelte den Einwohnern eine neue Weisheit. Und nun kommt auch noch der Buddha. Und dann haben sich die Einwohner der Stadt gesagt, wir haben so viel Gutes von diesem Mann gehört, lass uns doch den mal fragen. Nicht, was er zu vermitteln hat, sondern was er davon hält. Von dieser ganzen Situation, ständig kommt da jemand an und will uns Neues verkaufen. Bist du jetzt wieder noch einer davon? Oder was machen wir damit? Und die haben ihm ihr Leid geklagt. Wir sind verunsichert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, wirklich. Alles sieht irgendwo richtig aus und alles ist irgendwo falsch. Und ganz egal, was wir machen, es widerspricht sich. Sag uns doch, was wir tun. Wir sind verunsichert. Das Volk hieß die Kalamas. Das waren die Einwohner von Kesaputta. Und der Buddha sagte dann, ihr habt recht. Ihr habt völlig recht. Ihr müsst verunsichert sein. Aber warum seid ihr verunsichert? Warum? Und ihr habt ja vorhin schon gehört, dass der Buddha immer gesagt hat, seid vorsichtig mit dem Äußeren. Ja, hatten wir schon mal gehört. Und infolgedessen hat er jetzt auch den Kalamas gesagt, ja, wenn ihr denen glaubt, dann macht ihr schon was falsch. Wenn nur weil jemand ankommt und sagt, also ich habe jetzt die Erleuchtung, ihr das für wahre Münze nehmt, dann macht ihr was falsch. Wenn jemand ankommt und sagt, aber ich habe hier die Heiligen Schriften, dann macht er was falsch. Wenn jemand ankommt und sagt, aber das ist meine Tradition seit 2000 Jahren, macht er was falsch. Und es gibt eine lange Liste, die ich euch jetzt nicht alle vorlese, wo er sagt, wenn ihr das für wahr annehmt, das heißt also für richtig und bindend, dann müsst ihr in die Verunsicherung laufen. Verständlich, nicht wahr? Für uns heute nachvollziehbar. Die Kalamas waren natürlich ganz begeistert auf der einen Seite, dass ihnen der Buddha sagt, ihr glaubt keinem. Und so wird es leider im Westen auch oft genug mit dieser Sutta interpretiert. Das ist aber falsch, hat der Buddha nicht gesagt. Er hat lediglich eins gesagt, ich gehe mit euch jetzt einmal etwas durch, dass ihr es selbst spürt. Nicht im Kopf, sondern im Herzen. Das ist mein Weg. Mein Weg ist, obwohl er sich sehr intellektuell anhört, kein intellektueller Weg. Dieses Sutra, die ich euch am Anfang, wo ich euch den letzten Rest vorgelesen habe, mit Dukkha und das Ende von Dukkha, ja, war eine dieser vielen Sutren, wo Menschen auf ihn zukamen und ihn nach philosophischen Dingen gefragt haben. Woher kommt die Welt? Und gibt es ihn nach dem Tod? Und weiß ich nicht. Und Buddha hat die alle abgeschmettert. Es gibt genügend Sutren, wo er sich einfach umdreht. Teil macht das dann immer. Ne? Guckt ihn immer durch. Keine Antwort. Die falsche Frage. Buddha hat nie auf philosophische Fragen geantwortet. Nie. Nachdem er gefragt, endet der Dukkha oder nicht? Praktisch. Erlebst du es? Nicht im Kopf, im Herzen. Ist das angekommen? Ist das verständlich, was ich ausdrücken will? Wo er darauf hin will? In dem Moment, wo wir uns mit dem Leben auf einer philosophischen, intellektuellen Ebene beschäftigen, sind wir in der Konfusion. Ja? Aber wir haben eine Sicherheit in uns, mehr oder weniger, die wir durch die Praxis aber vertiefen können. Unsere Sensibilität für Dukkha und für Sukha, die sitzt, die ist uns angeboren. Es gibt Menschen, die sind so taub, haben sich so viel Panzer zugelegt, dass sie insensibel geworden sind. Ja? Die kriegen nicht mit, dass sie eigentlich leiden. Aber du brauchst gar nicht viel. Du brauchst manchmal nur einen kleinen Satz. Nur einen in den Arm nehmen und schon bricht das alles zusammen. Es ist ganz dünn, die Schichten sind ganz dünn. Darunter ist ein Wissen darum, was Dukkha ist und ein Wissen darum, was Sukha ist. Das ist uns Menschen angeboren. Und darauf hat der Buddha gesetzt. Nichts anderes. Und jetzt hat er mit den Kalamern einen kleinen Dialog geführt. Ich habe vor ein paar Wochen das gleiche durchgeführt mit meinem italienischen Freund, und da saßen dann 120. Und Italiener mögen ja so Schauspieler auf mittelalterlichen Plätzen und so. Ja, habe ich gesagt, oh, ihr seid jetzt alle Kalamers. Okay, macht er mit. Und jetzt wird der Buddha, ich bin Vertretung. Der wird etwas fragen. Und er wird euch also immer Möglichkeit geben, eine oder anderes zu beantworten. Jetzt muss ich Welfare, Wohl ist das für Welfare. Welfare ist für Wohlsein. Und Harm ist für Harm. Schaden. Führt das zum Wohlsein oder führt das zum Schaden? Das ist die Frage, die er immer wieder stellt. Ja? Okay? Ja. Ich werde jetzt also die erste Frage stellen und dann höre ich, was ihr davon haltet. Ja? Und dann kommt entweder Wohlsein oder Schaden. Und dazwischen Stimmenthaltung gilt nicht. Okay? Sind wir dabei? Was denkt ihr, Kalamas? Wenn Gier in einer Person aufsteigt, führt das zu Wohlsein oder zu Schaden? Schaden. und diese gierige Person überkommen von Gier, der Geist ist besetzt von Gier, wird Lebewesen töten, wird nehmen, was ihm nicht gehört, aus Gier heraus. Wird einer anderen Mannes Frau nehmen oder nehmen wollen und wird andere anstiften, das Gleiche zu tun. Und das ist alles kurzfristig und langfristig im Schaden. Ist das so?
Ja.
Ist das nicht schön? So, und das geht jetzt also etwas länger. Es ist eine der schönsten Sutren, die ich kenne. Ich möchte euch bitten, die in den Zangen einfach mal da durchzuspielen. Und wirklich ist die Kalama Sutra, ja? Für diejenigen, Anguttara Nikaya 3, 65. Aufschreiben, verteilen. Ich hoffe, es gibt eine vernünftige deutsche Übersetzung. Ich greife immer auf englische Übersetzung, auf englische Formulierungen zurück, weil die viel, viel moderner sind. Eine der wichtigsten Sutren und im Westen überhaupt die wichtigste Sutra. Die Kalama Sutra. Weil sie uns herausbringt aus unseren Vorstellungen, aus unserem Diskutieren, aus unserem Argumentieren, aus unserem philosophischen Einordnen. Wir sind ja alle Nachfolger der Griechen. Ja, und wenn wir das richtig philosophisch einordnen können, entsteht Freude in uns. Aber das ist oberflächlich. Und Buddha möchte immer eins, er möchte, dass wir es ins Gefühl kriegen. Aber jetzt nicht in das Gefühl, so im Volkssinne, ja, sondern in das Erleben. Ja. Und das ist wirklich ein Erleben, wenn ich mir schon vorstelle, ich verhalte mich so, dann ist das gar nicht so weit, dass ich schon richtig nachvollziehen kann zum Teil oder voraussagen kann, das wird Schaden erzeugen. Und das erzeugt auch so eine Verkrampfung. Das ist ja damit immer verbunden, dieses Zucken. Wenn also alle diese Geisteszustände, von denen ich bisher gesprochen habe, die Buddha als erstes hinstellt, der Geisteszustand des Habenwollens, und das ist wirklich haben wollen, das ist nicht Gier im deutschen Sinn, das ist Neediness. Ihr kennt Menschen, die sind needy. Die erzählen dir auch ständig, ich brauche Liebe und irgendwas. Ja? Das ist Neediness. Das ist dieses ständige im Krampf stehen, etwas kriegen zu müssen. Das ist das Erleben von Bedürftigkeit. Ja? Das ist das Erleben von Manko. Ja? All das, heute ist uns das alles sehr bekannt. Zu Buddhas Zeiten brauchte man einfach plakativ ein paar Worte. Wir können das heute gut in uns nachvollziehen. Wenn ich in diesem Geisteszustand bin, und den spüre ich, vorausgesetzt, ich stehe etwas zurück, dann bin ich da. Und ich spüre ihn in mir als Verkrampfung. Ich spüre ihn in mir als Unwohlsein. Und es tut mir nicht gut. Und ich weiß ganz genau, alles Verhalten, was sich darauf ansetzt, kann immer nur negative Auswirkungen haben. Das ist die ganze Botschaft des Buddha. Ganz simpel. Mehr ist das nicht. Die 41 Jahre hat er darüber nur gesprochen. Gier als Geisteszustand des Habenwollens, des Mankos, ja? Aversion im Sinne des Geisteszustand nicht haben wollen, ablehnen, ausgrenzen, abwerten, auf einer ganz tiefen existenziellen Ebene. Wenn ich in irgendeiner Form dich in deiner Existenz ablehne, fühlt sich das bei mir nicht gut an, aber es kann sein, dass ich das gar nicht merke, aber mit einem kleinen bisschen hinfühlen, ein ganz klein bisschen nur rübergreifen, könnte ich mir gut vorstellen, dass du dich damit nicht wohlfühlst. Wenn ich also typischer Fall ist, irgendjemand sagt etwas zu mir. Wir nennen das dann, er hat mich beleidigt. Er hat nichts anderes als was gesagt, aber er hat mich beleidigt. Ja? Damit ist also dieses Ich. Dieses Ich sagt, das soll nicht sein. Und jetzt grenze ich aus. Entweder schreie ich zurück oder tue etwas, um die andere Person auch zu beleidigen. Ja? Im einfachsten Falle werden wir alle strafen. Strafen ist die ganz natürliche Form, den anderen zu zwingen, sich anders zu verhalten. Nichts anderes. Ja, das hat man bei uns als Kinder gemacht. Das macht die Polizei. Ja? Strafe ist nichts anderes, als zuzusehen, tu es nicht wieder. Und es war teuer genug. Wenn es nicht teuer genug ist, wirkt die Strafe nicht. Wenn ich da also die 10 Euro so aus der Hand rausschmeiße, da wollen sie noch einen, ja, dann war das alles vergebens. Aber es ist eine normale Form in unserem Wesen, den anderen zu zwingen, sich zu verändern. Kennt ihr das alle?
Ja. Ne?
Blicke können töten, sagt man. Das heißt, durch diesen Blick will ich den anderen zwingen, sich zu ändern. Er soll einsehen, dass er sich falsch verhalten hat, mir gegenüber. Und damit grenze ich aus. Und damit nehme ich dem anderen das Recht, so zu sein, wie er im Moment ist. Ganz egal, wie er ist. Er hat mich nicht beleidigt, weil er mich beleidigen wollte. Er hat etwas gesagt, was ich als Beleidigung aufgenommen habe. Okay? Ja? Das habe ich vor einer Stunde mal gesagt, ja? Müssen wir umdrehen. Das heißt also, dass das, wie ich es aufnehme, dass ich ihm das zum Vorwurf mache, was hat die von mir gesagt, neurotisch ist das. Ne? Und jetzt strafe ich ihn auch noch dafür, dass er das, was er sagt, ich als Beleidigung aufnehme. Witzig, ne? Wenn man sich das mal genau anschaut. Aber so ist unser Geist. Ja. Das nicht mehr zu tun, das zu sehen und nicht auszugrenzen, ist nicht den Geist von Aversion zu erzeugen. Ist das klar? Ja. Ihr merkt, das geht bis in die Küche rein und ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer. Ja. Es ist nicht der Geist der Aversion im Großen und Ganzen. Es ist der Geist, der sich so nebenbeifällig mal so über die Türken am Tisch unterhält. Drauf. Ja. Irgendeine flockige Spiegelbemerkung über den Islam. Drauf. Und wenn wir genau hinhören und hinfühlen, ist das immer mit so einem kleinen Krampf verbunden. Und wenn wir den Kontakt hätten zu den Menschen, über die wir geredet haben, würden wir uns gar nicht wohlfühlen. Die würden uns vielleicht sogar schämen. Verblendung heißt, irgendwie keinen klaren Geist haben. Irgendwie die Dinge nicht durchblicken. Sich aber auch nicht die Mühe geben, das zu durchblicken. In einer Sutra, den Laien gegenüber, hat Buddha diesen Aspekt der Klarheit des Geistes für sich einzeln betrachtet und hat gesagt, das ist das Wichtigste, was gerade ihr machen müsst. Denn seine Mönche und Nonnen, die sind draußen, die sind rausgekapselt. Die kommen erst gar nicht in Verlegenheiten, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun. Ja. Aber ihr seid in Lebenssituationen, wo ihr euch sehr unklar machen könnt. Nicht nur dadurch, dass ihr Alkohol trinkt und Drogen braucht. Und alle möglichen Dinge können ständig in euch Unsicherheit, Konfusion, Unklarheit erzeugen. Allein schon Gespräche. Ihr kennt manche Gespräche, die sind so konfus. Man redet, 5 Leute reden durcheinander, jeder redet über ein anderes Gebiet. Nach einer halben Stunde hat man nur Kopfschmerzen und ist nur konfus. Diese Gespräche nicht mehr zu führen. 5. Achtsamkeit. Dahinter steht nichts anderes als der Hinweis, behalte einen klaren Geist. Denn das ist die Grundlage von allem. Wenn du keinen klaren Geist hast, holst du die anderen Sachen von selbst ein. Ihr könnt euch jetzt gut vorstellen, dass der Buddha zu seiner Zeit sehr viel Wert gelegt hat darauf, wie sich jemand verhält. Und ihr habt ja jetzt gehört, wie er dann erzählt, na, jemand, der also diesen gierigen Geist hat, der wird das tun und das tun und das tun und das tun. Das war schief. Ja? Ihr müsst immer bedenken, das war 2500 vor Christus. Also 2500 Jahre vor uns, also 500 vor Christus. Zu der Zeit war es nur ganz, ganz wenigen, wirklich, also keine Handvoll Menschen deutlich, dass wir Menschen von einem Geist gesteuert werden. Von einem Geist, den wir in uns haben. Von Bewusstsein und Bewusstheit. Ja? Die Menschen lebten in der Vorstellung des mystischen Zeitalters. Von Göttern und Dämonen und so weiter und so weiter, die sie besetzten. Deswegen dieser große Bruch in der Entwicklung der Menschheit. Buddhismus und alle diese großen Erkenntnisse sind damit verbunden, dass der Mensch erkannte an sich selbst, da ist etwas in mir, das erkennt. Da gibt es keinen Geist, der von außen kommt. Ja? Sagt euch das etwas, was ich da auch mache gerade. Der Umbruch vom Mystischen in das Verständnisvolle. Das ist die Geburt des Bewusstseins. Die hat ungefähr um die Zeit stattgefunden. Davor hatte der Mensch ein anderes Bewusstsein, als wir es kennen. Wenn die Wissenschaftler heute von Bewusstsein sprechen, meinen sie dieses moderne Bewusstsein, das ein ganz tiefes, klares Erkennen hat, das man da vorher nicht hatte. Ja? Also konnte der Buddha nicht Dinge sagen, die ich euch heute gesagt habe, achtet auf euren Geist und ähnliches mehr. Er konnte ihnen also nur sagen, achtet darauf, was ihr tut. Für sich selbst wissen, das ist dein Geist. Und das konnte er ihnen nicht sagen. Ja? Also hat er ihnen gesagt, bitte, tut das nicht. Und tut das nicht. Und tut das nicht. Und tut das nicht. Verständlich, ja? Aber er hat ihnen wirklich nicht gesagt, tut das nicht. Sondern er hat ihnen damit gesagt, pass auf deinen Geist auf. Wenn du das tust, erzeugst du den Geist. Wenn du das tust, erzeugst du den Geist. Wenn du das tust, erzeugst du den Geist. Kommt das an? Das ist das große Missverständnis von Ethik und Moral und Geboten und ähnlichem mehr. Und da sitzen die meisten von euch heute immer noch drauf. Die 10 Gebote sind ja auch ungefähr in der Zeit entstanden, davor ein bisschen. Aber in der Zeit, als der Moses, als einer der großen ersten Weisen, gesehen hat, das sollten sie nicht tun, das ist schädlich. Und das sollten sie tun, das ist wholesome. Oder? Das ist alles. Wir heute sind weiter. Und ich möchte uns alle darauf aufmerksam machen, die 5 Achtsamkeitsübungen, die 10 Gebote, die 5 Shilas und wie das alles heißt, sind keine Verhaltenstherapien. Sie sind Hinweise, sind Hilfsmittel, sie sind Aufzeiger, wo stehst du mit deinem Geist? Denn den Geist kennen wir nicht. Ja. Ich kriege nur mit, dass auf meinem Geist das ist, durch meine Handlung. Geist ist reine Energetik. Und reine Energetik ist für uns nicht ersichtlich. Wir haben die Sinnesorgane, die materiell ausgerichtet sind. Wir müssen etwas hören, riechen, schmecken, fühlen. Ne? Wir müssen etwas haben. Das heißt, ein gieriger Geist ist für uns nicht erkennbar. Ist das verständlich? Das geht zu schnell. Die Energieform Gier als reine Energieform ist für uns nicht nachprüfbar, nicht erspürbar. Sie muss sich ausdrücken. Und die drückt sich auch aus. In irgendeiner Handlung, in einem Gefühl, in einem Blick, in irgendetwas. Ja? Die drückt sich sogar aus, das sagen also heute auch Leute, durch eine gewisse Ausstrahlung sogar, dass wir auch dort drüber noch ein Gespür entwickeln, ja, wie ist der Geisteszustand des anderen. Alles das, was uns dort gesagt wurde und gesagt wird, ist also nichts anderes, als uns aufmerksam zu machen. Achte darauf, was du tust, wie du dich fühlst und was du sprichst, denn das ist die einzige Form, mit deinem Geist in Berührung zu kommen. Ja? So müssen wir bitte die Achtsamkeitsübungen, die Shilas, also die Übungen im Buddhistischen, und was auch immer, verstehen. Es sind keine Verhaltensübungen. Braucht bitte nie das Wort, du sollst nicht, oder das sollte nicht sein, oder so. Sondern spürt von innen her in euch selbst hinein. Was ist das für ein Geist? Wie fühle ich mich damit? Wie fühle ich mich, mit, wenn ich das sage, wenn ich das tue, wenn ich das denke, wenn ich so blicke? Das ist unser Weg. Und damit kann ich was tun. Interessanterweise können wir ab der Situation mit dem Geist arbeiten. Dann setzt die Meditation an. Der Buddha hat die Meditation immer ziemlich weit nach hinten getan, in all seinen Anweisungen auf dem spirituellen Weg. Verständlicherweise. Weil die meisten von uns gar keinen Zugang dazu haben, mit dem Geist zu arbeiten. Wir müssen also grundsätzlich erstmal lernen, mit unserem Geist in Kontakt zu kommen. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen sind wir hier. Da müssen wir uns unterstützen. Und zwar eben in der Form, dass wir uns helfen zu sehen, dass wir das Dukkha selbst erzeugen. Wenn ihr also in Gesprächsrunden sitzt und euch gegenseitig vorjammert, wie schlimm die Welt ist, seid ihr keine buddhistische Gemeinde. Ihr könnt es immer noch sagen, aber vorsichtig, was wir für einen Geist erzeugen. Ja. Es ist ganz schnell der Geist der Ablehnung, der Wertung, der Verurteilung, ja, die da hinten in Amerika oder wo. Ja. Es ist ein Geist des Verurteilens. Damit verstoße ich, wenn man so will, in Anführungsstrichen gegen das Erste, gegen die erste Achtsamkeit. Merkt ihr, was das für eine Übung ist? Hast du das vorgestellt? Ja, dann ist es gut. Und dann kannst du den anderen das auch so mitteilen. Das ist es, so fein ist das. So sensibel müssen wir werden. So genau müssen wir werden. Und dann können wir uns gegenseitig helfen, andere Wege zu finden. Im einfachsten Falle sagen wir, lass das doch. Oder wir gehen auf ein Gespräch nicht hin. Die meisten Dinge, die ich gefragt werde, beantworte ich nicht mehr. Ich sitze selten am Tisch, gehe nicht in Gesellschaften, fühle mich nur wohl unter Freunden des Damen. Und ihr wisst jetzt warum. Alles andere führt zu Konfusion, zu Diskussion, ähnlichem mehr. Und ganz schnell haben sie einen, um so gleich auszudrücken. Und spielt man wieder mit. Und hinterher geht man wieder raus und sagt, wie konntest du bloß wieder? Warum bist du überhaupt hingegangen? Ja. Ein Freund des Dharma zu sein, ist eine Herausforderung. Das wollte ich heute euch noch ein bisschen mitteilen. Aber ein schön. Das ist nämlich die einzige Form, ein freier Mensch zu werden. Die einzige Form, mitzukriegen, jetzt handle ich konditioniert, aus alten Mustern heraus, weil meine Familie mir das klar gemacht hat und, weil meine Gesellschaft das tut, weil sie es alle machen. Ja, das ist keine Freiheit. Freiheit heißt, ich kann zurücktreten, ich kann kurz meine Wachheit hochfahren, die ich habe, die gehört zu mir als Mensch, nicht erst seit Buddhas Zeiten. Und mit der kann ich jetzt stehen, damit kann ich gucken und kann mich entscheiden. Ich höre das so oft, dass Menschen sagen, wir haben immer die Entscheidungsfreiheit. Ich glaube da nicht dran. Ihr seid eigentlich hier ein Buddha. der nicht mehr geplagt ist von Konditionierungen, Annahmen, Vermutungen, Behauptungen, Vorlieben, Ablehnen, Abneigungen. Dann stehen wir da und sagen, naja, mal schauen. Aber wir können eine ganze Menge tun. Auch heute schon. Auch wenn wir noch nicht erleuchtet sind. Eine ganze Menge. Daran müssen wir uns aber unterstützen. Achtet darauf, wenn ihr so zusammen seid, wie schnell ihr wieder in die üblichen Gespräche verfallt. Kleine Bemerkungen über irgendjemanden. Was auch immer. Dann muss es irgendjemanden geben, der die Glocke nimmt. Ja, ich mache es wirklich so. Wirklich so. Wenn wir hier in diesen Kreisen von einer Sangha sprechen, dann meinen wir eigentlich nicht eine Sangha im buddhistischen Sinne. Wir sind keine Sangha. Nach Buddha gesehen sind wir keine Sangha. Eine Sangha sind nur Menschen, die auf dem Weg ein Stückchen weiter sind. Eigentlich nur Arahants, also Menschen, die befreit sind. Er hat es dann nachher ausgeweitet auf Mönche und Nonnen. Aber hat wohl mit einem kniependen Auge gesagt, ich meine nur die Eltern. Wir sind keine Sangha. Und doch sind wir eine. Unsere Voraussetzung, wir sind Freunde des Dharma. Wir stehen im Dharma. Wir helfen uns, in Kontakt mit unserem Geist zu kommen. Ganz liebevoller Art und Weise. Ja. Und helfen uns, mit dem Leben anders umzugehen. Neue Möglichkeiten zu finden. Wache, bewusste Möglichkeiten zu finden. Und dann kommen wir zusammen und helfen uns gegenseitig. Bereichern uns, befruchten uns. So solltet ihr euch jede Woche treffen. Euch mitteilen, was war die Woche? Da bin ich wieder fürchterlich ins Loch gefallen. Stellt euch mal vor. Und dann erzählt, dann sagt jemand, du, das kenne ich. Und ich habe an der Stelle, genau 5 Minuten vorher, habe ich einen Bogen gemacht. Das hast du wieder verpasst. Oder? Ihr müsst euch gegenseitig helfen, die Dinge anders zu sehen. Mit neuen Augen zu sehen. Mit wachen Augen. Mit Mitgefühl, mit Verständnis. Ja. Und dann sind wir eines anderen. Und dann kommen wir immer gerne zusammen, weil wir uns gegenseitig darin unterstützen, Menschen zu werden. Wirklich Menschen. Nicht nur Automaten, konditionierte Kulturautomaten oder wie das heute alles heißt, sondern wirklich Menschen. Und dann möchte ich, dass wir alle hinkommen. Ich wünsche euch weiterhin einen guten Weg, ein gutes Praktizieren, ein gutes Miteinander.